Guten Morgen im neuen Jahr, der zweite Sonntag. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Wir waren ja mit der Jugend in Saas Almagell und bewunderten um Mitternacht ein Feuerwerk, das eigens für uns in die Luft gesprengt wurde. Hinter einer unglaublichen Kulisse, denn beeindruckender noch als dieses Feuerwerk, waren die weißen Berge rundherum und dann dieses Vollmondlicht, das praktisch die ganze Berge in der Nacht zum Leuchten brachte. Das war ein unglaubliches Panorama und das war eine schöne Kulisse dann für unsere Schneebar, die wir dann hatten und noch anstoßen konnten. Vielleicht haben Sie sich Zeit genommen, über die Jahre zu überlegen, in welchem Bereich Ihres Lebens Sie die Fürsorge Gottes in besonderer Weise erlebten. Keine schlechte Zeit, um das einmal zu tun, einmal hinzusetzen und zu überlegen, was hat Gott in mein Leben hineingelegt im letzten Jahr, und dafür sollten wir dann auch danken. Und vielleicht haben Sie auch überlegt, welche neuen Herausforderungen im 2010 auf Sie zukommen. Freuen Sie sich darauf? Also, zwei weiß ich, die freuen sich bestimmt. Ganz bestimmt freuen sich Andrina und Johannes, die im Juni heiraten werden. Das Jahr 2010 wird in eurem Leben immer einen besonderen Stellenwert haben. Oder vielleicht bekommt jemand ein Kind. Und wir wissen das noch nicht. Das würden wir dann doch gerne erfahren. Aber es ist noch genügend Zeit, dass ein Kind entstehen kann. Vielleicht weiß das die betreffende Person ja auch noch nicht. Vielleicht steht eine berufliche Beförderung in Aussicht oder ein geschäftlicher Erfolg ist zu erwarten. Oder eine große Reise steht bevor. 4 Monate ist nicht schlecht. Doch was vor uns liegt, bleibt, das ist in unserem Leben halt so, im Grunde immer etwas ungewiss. Wir können erst gewiss sein, wenn es geschehen ist. Wir wissen erst, dass es gut gegangen ist, wenn es vorbei ist. Ihr wisst erst in 4 Monaten, wie gut die Reise war, wie viele Hoffnungen ihr hattet, die sich erfüllten und wie viele sich nicht erfüllten. Wird alles so klappen, wie wir das planen? Und Jakobus warnt uns vor einer Selbstsicherheit im Auftreten, im Planen, dass wir so tun, als ob wir den Weltenlauf in den Händen hätten, als ob wir unser eigenes Leben in den Händen hätten. Jakobus sagt, nun zu euch, die ihr sagt, heute oder spätestens morgen werden wir in die und die Stadt reisen, wir werden ein Jahr lang dort bleiben, werden Geschäfte machen und werden viel Geld verdienen. Statt solche selbstsicheren Behauptungen aufzustellen, solltet ihr lieber sagen, wenn der Herr es will, werden wir dann noch am Leben sein und dieses oder jenes tun, wenn der Herr will. Ein Bekenntnis, dass wir das Leben nicht im Griff haben. Was denkt ihr, was diese Mannschaft von dieser Rettungsmannschaft, die in der Lawine umgekommen ist, was die am Morgen gedacht haben? Nicht, dass sie nicht mehr nach Hause kommen. Wir wissen nie, was der nächste Tag bringt. Wenn der Herr will und wir leben, es soll uns bewusst bleiben, dass nicht wir über unser Leben bestimmen, sondern dass wir in allem ganz und gar von Gott abhängig sind. Und heute möchte ich einige Gedanken zum neuen Jahr weitergeben und dazu habe ich den Psalm 121 gewählt, mit der Hoffnung, dass er uns durch dieses Jahr begleiten wird. Die Lutherbibel überschreibt diesen Psalm mit einem Wallfahrtslied und die neue oder die gute Nachricht präzisiert, ein Lied zu singen auf dem Weg nach Jerusalem. Man geht da irgendwie davon aus, dass man diese Psalmen sang und betete auf dem Weg zu den großen Festen nach Jerusalem. Ist zwar ein bisschen umstritten, aber man kann das so sehen. Es sind 15 Psalme, das sind die Psalme 120 bis 134, die als Wallfahrtspsalme gelten. Und nun lesen wir diesen Psalm anhand einer Präsentation. Und wer das nicht lesen kann hier vorne, der kann es auf dem Blatt lesen. Ich habe den da abgedruckt ganz oben, aber die meisten werden das lesen können. Der Psalmist hält offensichtlich Ausschau nach einer zuverlässigen Hilfe. Ich blicke hinauf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Schauen wir in das bevorstehende Jahr, könnten wir bestimmt auch Hilfe brauchen. Wir wissen alle, wie ungewiss unsere Zukunft ist. Niemand weiß, welche Überraschungen in dieses Jahr bringen wird. Die wirtschaftliche Situation ist angespannt, obwohl es scheint, dass wir die Talsohle durchschritten haben, wissen wir nicht, ob das wirklich schon die Talsohle war. Vor allzu viel Optimismus werden wir von verschiedenen Seiten gewarnt und bei vielen bleibt auch für dieses Jahr etwas, was die Leute sehr beschäftigt, Existenzangst. Kann ich meinen Job behalten? Ich blicke hinauf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Wir wissen auch nicht, ob wir in diesem Jahr gesund bleiben oder ob unser Leben durch eine Krankheit komplett umgekrempelt wird. Auch das haben wir letztes Jahr erlebt. Vielleicht hofft jemand in diesem Jahr den Partner fürs Leben zu finden, aber wo? Ich suche vielleicht schon 10 Jahre. Wie soll das gehen? Andere befinden sich mitten in einer Ehekrise. Wie finden wir da nur wieder raus? Und dann gibt es noch Fragen in der Erziehung. Hilflosigkeit gegenüber den Kindern. Ich blicke hinauf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Woher? Fragen treiben uns herum, ob wir den Anforderungen gewachsen sind, die der Beruf an uns stellt. Ich frage mich zum Beispiel, ob ich eine Predigtreihe entwickeln kann, die euch hilft. Ich muss eine Predigtreihe haben. Übernächsten Sonntag soll sie beginnen und ich habe bis heute absolut noch keine Ahnung, über was ich predigen soll. Werde ich noch was zustande bringen? Das treibt mich umher seit 2, 3 Wochen. Werde ich meine Zeit richtig nutzen, die mir zur Verfügung steht? Werde ich die richtigen Entscheidungen treffen und die richtigen Risiken eingehen? Entschuldigung. Ich blicke hinauf zu den Bergen. Woher wird mir Hilfe kommen? Sorry. Seht ihr, ich bin sehr hilfsbedürftig. Oder denken wir, was unsere Gemeinde beschäftigt. Schwierigkeiten über Schwierigkeiten. Werden wir Räumlichkeiten finden, die wir schon seit Jahren suchen und jetzt enorm intensiviert haben auf Ende Jahr? Bis jetzt hat sich noch nichts gezeigt. Werden wir Menschen erreichen? Werden Menschen durch Begegnungen mit uns zu Jesus finden? Oder ist das nur eine Vision, die schön klingt und nichts passiert? Werden wir Räumlichkeiten finden, um unsere Sonntagszeit durchzuführen? Denn wir können hier im Volkshaus am Nachmittag, ist das schwierig, das ist schon meistens gebucht, also wir müssen eine andere Möglichkeit suchen. Werden wir sie finden? Und wenn wir sie finden, werden wir dann die Themen entdecken, die Menschen bewegt, die wir erreichen wollen? Werden wir Leute finden, die in unserem Leiterkreis mitarbeiten, der Gemeinde dienen? Wird unsere Jugendarbeit wachsen? Weiter, wenn das so weitergeht wie gestern, dann ist das super. Und so weiter und so fort. Werden wir die finanzielle Herausforderung bewältigen in diesem Jahr? Ich blicke hinauf zu den Bergen. Woher wird mir Hilfe kommen? Woher wird mir Hilfe kommen? Wir wissen nicht, was diesen Dichter beschäftigt, wieso er Hilfe braucht. Aber warum blickt er dann hinauf zu den Bergen? Was mag er vor Augen gehabt haben, als er zu den Bergen hinaufblickt? War es Faszination dieser mächtigen Ausstrahlung von großen Bergen, diese Anziehung von Macht und Beständigkeit? Blickt er deshalb zu den Bergen hinauf? Ich vermute nicht. Der Dichter dachte an etwas ganz anderes, wenn er davon spricht, dass er seine Augen zu den Bergen erhebt. Diese Berge sind ein Bild für die verschiedenen Hilfsangebote. Damals waren die Berge beliebte Orte der Götterverehrung aller Art. Die Bibel weist an verschiedenen Stellen auf diese Tatsache hin. Durch Hosea sagt Gott, sie verbrennen Opfergaben und halten Opfermäler, wo? Auf den Bergen und Hügeln und unter den Eichen, Pappeln und Terebinten, in deren Schatten ist es so angenehm. Woher wird mir Hilfe kommen? Ich schaue zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Von Baal? Von Asherah? Von den Sonnenpriestern oder Mondpriesterinnen? Wer hilft mir? Woher kommt die Hilfe? Diese Berge waren, wie wenn wir heute an eine Esoterikmesse gehen und uns umschauen. Was könnte uns helfen? Woher kommen wir Hilfe für mein Problem? Wer hat einen Tipp? Oder was wir in Zeitungen an Hilfsangeboten bekommen. Soll ich den Stein kaufen, der offenbar die Kraft haben soll, auf meine Seele ausgleichend zu wirken? Soll ich meinem Kind ein Halsband kaufen, das verspricht, das Kind zu schützen? Woher kommt mir Hilfe? Ich schaue auf zu den Bergen. Oder soll ich diesem Gott Opfer darbringen oder jenem Gott? Wer wird mir helfen? Ich kann es ja probieren. Nützt es nichts, so schadet es nichts. Wo sind denn unsere Berge, wo wir Hilfe suchen? Auf die wir schauen, wenn wir Hilfe brauchen. Das Angebot ist riesig. Wo werden wir in diesem Jahr unsere Hilfe bekommen? Aus dem Coop-Heft? Oder in dem von der Migros? Oder vielleicht in meinem Horoskop, man kann es ja mal lesen, nur zum Spaß. Wo sind unsere Berge? Wo schauen wir herum, wenn wir Hilfe suchen? Der Dichter dieses Psalms weiß, dass von den Bergen, von den Göttern, die dort verehrt werden, keine echte Hilfe kommt. Er würde höchstens noch verwirrter von diesen Bergen zurückkommen. Ihm ist klar, woher er Hilfe bekommt. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Übrigens genau wie Jeremia das in einem Gebet formulierte. Er betet: Das Rufen und Schreien zu den Göttern auf den Bergen und Hügeln kann uns nicht helfen. Nur du, unser Gott, bringst Israel Hilfe. Nur du. Jawohl, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Kein geringer als der Schöpfer dieser Welt hilft mir. Der Schöpfer dieser Welt hilft mir. Gott ist sich nicht zu schade, sich mit meiner kleinen, wirklich kleinen Welt zu beschäftigen. Das ist ja eigentlich das Unglaubliche, was hier ausgesagt wird. Es ist kaum fassbar und doch eine Tatsache, der große, mächtige Schöpfer kümmert sich um mich. Im Neujahrscamp oder Snowcamp, als ich mit der Gondel von Saasgrund zum Kreuzboden fuhr, fährt man mit Gondeln, ich weiß nicht, oder gondelt man, ich bin ebenfalls dort hoch gegondelt. Und da war unten eine große Eiswand, und auf dieser Eiswand sah man kleine Menschlein hochkraxeln. Die sind nicht Skilaufen gegangen, sondern die kraxelten das Eis hoch mit viel Kraftaufwand. Weiß nicht, Männer und Frauen, ich habe es gar nicht so genau gesehen, weil die so klein waren an der Wand. Und sie haben, diese kleinen Menschen haben so kleine Probleme, wie sie den nächsten Schritt machen. Und wie klein müssen die sein, wenn die schon bei mir so klein sind? Wie klein müssen die sein in den Augen Gottes? Und wie klein müssen diese Probleme sein im Verhältnis zum Weltgeschehen? Und das Unfassbare ist, dass sich Gott in unsere kleinste Welt hineingibt. In das, was mich zutiefst beschäftigt. Gott ist bereit, in unser Leben hineinzuschauen. Er ist nicht fern von uns. Er ist sogar bereit, sich mit unseren Problemen und Sorgen zu beschäftigen. So schreibt es auch Petrus: Legt alle eure Sorgen bei ihm, Jesus, ab, denn er sorgt für euch. Und nun will der Psalmdichter noch erklären, warum er sich einzig auf den Gott Israels verlässt. Du sollst wissen. Also er sagt im Prinzip, ich will jetzt nicht einfach nur etwas behaupten. Du sollst jetzt wissen, warum, dass ich mein Vertrauen nur auf ihn setze. Du sollst wissen, der Herr lässt nicht zu, dass du zu Fall kommst. Er gibt immer auf dich Acht. Bist du dir dessen bewusst? Wenn du deine Wohnung verlässt, dass Gott über dich wacht, heute Morgen? Oder denkst du, Gott hätte keine Zeit für dich, weil es in dieser Welt viel, viel wichtigere Dinge gibt, als auf dich aufzupassen? Er hat doch viel Wichtigeres zu tun, als auf mich zu achten. Das stimmt. Tatsächlich gäbe es Wichtigeres, als dass Gott auf mich achtet. Ein kleines Menschlein, das im 20. Jahrhundert und 21. Jahrhundert jetzt halt über dieses Jahrtausend hinweg lebt, vielleicht 60, 70 Jahre und dann verschwindet es wieder. Wie ein Hauch. Natürlich gibt es Wichtigeres. Aber das Unglaubliche ist, dass wir Gott offenbar dermaßen wichtig sind, dass ihm das nicht egal ist, dass er über uns wacht. Und ich habe schon ab und zu mal von Leuten gehört, dass sie sagen, ja, ich kann das doch Gott nicht sagen, das ist doch so unbedeutend. Ja, sicher ist es unbedeutend. Alles, sage es jetzt mal etwas krass, alles, was wir machen, ist in gewisser Weise unbedeutend. Bedeutung bekommt es nur, weil Gott in unser Leben hineinschaut. Bedeutung kommt es, weil Gott sich unser annimmt. Der fährt fort, er, der Beschützer Israels, wird nicht müde und schläft nicht ein. Er sorgt, und jetzt sehen wir das, er schläft nicht ein, oder? Dass du nicht denkst, dass er dann irgendwie mal einschläft. Er sorgt auch für dich. Also der, der für Israel schaut, für das Volk Israel, der sorgt auch für dich persönlich. Der, der für das Volk Gottes schaut, schaut auch für dein eigenes Leben. Du bist nicht eine Nummer. Also Nummer 576 im Reich Gottes. Oh, da haben wir 576 und 77 und so und dann hakt Gott die ab. Nein, Gott weiß, 576 ist der Jörg. Ich glaube gar nicht, dass wir nummeriert sind. Das hat Gott nicht nötig. Der kennt unsere Namen. Und genauso wie er über ein ganzes Volk, über die ganze Welt wacht, so kann er und wird er und tut er über dich wachen. Er sorgt auch für dich. Der Herr ist bei dir. Er hält die Hand über dich, damit dich die Hitze der Sonne nicht quäle und der Mond dich nicht krank macht. Das ist wie eine Steigerung in diesem Psalm. Deshalb spricht man eigentlich auch von den Stufenpsalmen, weil man da drin eine Steigerung in der Ausdrucksweise sieht. Und da heißt es, der Herr wendet Gefahr von dir ab und bewahrt dein Leben. Also er wacht nicht nur über dich, sondern er hält auch Gefahr von dir weg. Auf allen deinen Wegen wird er dich beschützen und von Anfang bis zum Ende, jetzt und in alle Zukunft. Das sind doch Worte und Tatsachen, die uns durch dieses Jahr begleiten sollten. Bestimmt werden wir einmal darüber staunen, vielleicht denken wir jetzt, ja, wo hat er mich denn bewahrt? Welche Gefahr hat er von mir abgewandt? Wir werden, da bin ich garantiert sicher, darüber staunen, wenn uns Gott einmal zeigen wird, wenn uns das dann noch interessiert, der neuen Welt, wenn er uns zeigen wird, wo er überall Gefahr von uns abgewendet hat. Wir werden staunen. Und einige Erlebnisse haben wir ja, wo wir wissen, wo Gefahren von uns abgewandt wurden. Ich habe kürzlich wieder daran gedacht, ich war einmal in einem Jugendlager, da war ich noch sehr jung, ich war Teilnehmer, das war ein Schulungscamp und das war im Hasliberg. Und kürzlich habe ich wieder mal darüber nachgedacht. Im Hasliberg hat es Balkone und bei diesen Balkonen hat es so Löcher, da geht es dann runter auf den nächsten Balkon. Also es ist quasi, wenn es brennt, ist das quasi die für euch Leute. Ich weiß noch bis heute nicht, wie das gegangen ist. Ich bin auf diesem Balkon gelaufen nachts und falle durch dieses Loch runter. Und es hat mir nichts gemacht. Gott hat mich beschützt. Und ich bin überzeugt, er hat schon viel, viel Bewahrung geschenkt. Ich bin auch schon in ein Bassin mit einem Kopfsprung reingesprungen und es war kein Wasser drin. Das war auch nicht angenehm. Aber ich denke auch, dass Gott Bewahrung schenkt. Auch, wie er es da sagt, Gefahren abwendet, dass ich gar nicht in diese Gefahr komme. Vielleicht beschleicht den einen oder anderen den Gedanken, den er fast nicht zu denken wagt, wenn er diesen Psalm liest, ja, ist denn das wirklich so im richtigen Leben? Dass ich beschützt werde, alles abgewandt wird von mir? Ist das wirklich die Realität im Leben der Christen? Sieht das nicht oft anders aus? Wie war denn das mit Stephanus? Wurde der nicht etwa gesteinigt? Hat der Gott etwa geschlafen? Nein, er hat nicht geschlafen. Wisst ihr, was da steht? Als Stephanus gesteinigt wurde, öffnete Gott den Himmel und was sah er? Er sah Jesus an der Seite des Vaters und was machte Jesus? Er stand auf. Jesus stand auf. Er ist aufgestanden und hat so ihm geholfen durch diese schwierige Situation hindurch. Nicht alle Unannehmlichkeiten wird Gott von uns fernhalten. Das wäre eine Fehlinterpretation. Das wird uns nicht versprochen, auch durch die ganze Bibel nicht. Doch wenn wir uns auf Gott verlassen, wird er dafür sorgen, dass wir am Ziel ankommen. Er wird uns durch diese Welt begleiten und beschützen, damit wir das Erbe Gottes, die neue Welt, betreten werden. Gott will uns ans Ziel bringen. Er will, dass wir mit ihm unterwegs bleiben. Nichts und niemand kann uns wegnehmen, was Gott in unser Leben hineingelegt hat. Kein römisches Gericht konnte dem Paulus das nehmen, was Gott in sein Leben hineingelegt hat, auch wenn er geköpft wurde vom Römischen Reich, wie man das annimmt. Aber niemand konnte ihm das nehmen. Jesus sagt: Meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Niemand. Und Paulus sagt es in aller Deutlichkeit: Gott ist für uns, wer kann uns da noch etwas anhaben? Und dann bringt er es auf den Punkt. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Er sagt: Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, also auch was in diesem Jahr auf uns zukommt, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Nichts kann uns davon abhalten, von der Liebe Gottes. Gott wird uns beschützen und wird schauen, dass wir bei ihm bleiben können. Er wird uns durch die tiefsten Nöte hindurch bewahren, damit wir das Ziel erreichen. Gott wird uns beschützen durch Hohes und Tiefes. Er wird Gefahren von uns abwenden, die uns ins Verderben führen würden. Der Psalmdichter will uns ermutigen, die Hilfe am richtigen Ort zu holen. Er schaut hinauf zu den Bergen und sieht die vielen Heils- und Hilfsangebote, die sich ihm da anbieten. Er sieht all diese Opferstätten, wo die Feuer brennen. Und er schaut hinauf und sagt: Nein, meine Hilfe ist beim Gott Israels. Das ist meine Anlaufstelle. Er könnte ja zur Sicherheit sagen: Ja, ich kann ja mal noch bei verschiedenen Göttern opfern und dann auch noch bei Gott und so, und dann nützt es nichts, so schadet es nicht. Ich kann ja einen Talisman ins Auto hängen, ich muss ja nicht sagen, dass ich daran glaube, aber vielleicht beschützt er mich ja doch. Ich könnte ja einen Stein unter das Bett legen, ich muss ja nicht daran glauben, aber vielleicht nützt er, und wenn er es nichts nützt, ist es kein Schaden. Es ist ein Schaden, sage ich euch. Es ist ein Schaden. Es ist eine Beleidigung Gottes. Wir beleidigen Gott, wenn wir zu den Bergen gehen und diese Hilfsangebote einfordern. Die Entscheidung ist klar. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Woher kommt deine Hilfe? Der Psalmdichter will uns zeigen, dass sich jeder entscheiden muss, von wem er sich helfen lassen will. Und er sagt uns, dass er sich für den besten Helfer entschieden hat. Und er sagt auch, warum. Als Christen haben wir sogar das Privileg, dass Gott in uns lebt. Das nimmt uns jedoch die Entscheidung nicht ab, dass wir uns mit unseren Nöten an Gott wenden. Das müssen wir entscheiden. Übrigens steht vor dem Angebot, das wir so gerne hören, dass wir alle Lasten von bei Jesus abladen dürfen und Jesus für uns sorgt, steht vorher noch ein Vers, den wir nicht überlesen sollten. Beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Also beugt euch unter die starke Hand Gottes. Das heißt, wir sollen ihn von ganzem Herzen verehren und alles von ihm abhängig machen. Das heißt, dass wir ihn ernst nehmen, das heißt, dass wir seine Gebote halten. Sich vor Gott beugen heißt gehorsam sein. Das heißt, dass ich mit Sünde, die ich in meinem Leben dulde, breche. Nicht, dass ich sage, Herr, hilf mir, dass ich diese Sünde nicht mehr tue. Das funktioniert in den meisten Fällen nicht. Die meisten denken, man sollte Gott dafür bitten, dass man mit der Sünde aufhört. Das ist, ich sage es ein bisschen krass, das ist ein Witz. Weil mit der Sünde muss ich aufhören. Ich muss entscheiden, mit Sünde wird gebrochen. Ich kann nicht ungehorsam sein. Ich kann nicht eine Sünde dulden in meinem Leben und dann erwarten, dass dann mir Gott in jeder Situation hilft. Dann sagt mir Gott, bring du doch das einmal in Ordnung. Bring du das in Ordnung. Und wenn ich das in Ordnung bringe, hilft mir Gott. Er hilft mir auch, wenn ich mit Sünde breche, dass ich dann weiter vorankomme. Auch mit der Sünde zu bewältigen, aber ich muss brechen. Dass mir Gott hilft, heißt nicht, dass ich in der Sünde leben kann und dann sagen, meine Hilfe ist beim Herrn und ich sündige weiter. Das ist nicht gemeint mit diesem Psalm. Das ist in der ganzen Schrift nicht gemeint. Mit Sünde bricht man. Ich weiß nicht, ob du dir einen Vorsatz genommen hast für dieses Jahr. Vielleicht auch keinen, manchmal ist es gar nicht so schlecht, wenn man keinen Vorsatz nimmt. Aber ich hätte einen für dich und für mich. Und ich hätte einen, der eigentlich unabhängig vom neuen Jahr ist. Aber einer, der eigentlich in unser Leben hineingehört, wenn wir Jesus lieben. Und wenn du etwas skeptisch bist mit deinen Vorsätzen, die du gewählt hast, dann wirf die über Bord und sag, ich nehme jetzt einfach diesen einen. Ich wette jetzt drauf, das ist der wichtigste. Nimm diesen einen Satz. Ich gehe mit jeder Not, mit jeder Frage, mit jedem Problem zuerst zu Jesus. Zuerst frage ich Jesus. Zuerst rede ich mit Jesus. Wo ist meine Hilfe? Wer wird mir helfen? Jesus wird dir helfen. Wo gehe ich hin mit meiner Frage? Ich gehe zu Jesus hin. Bevor ich zu viel Zeit verschwende, in den Bergen herumzustöbern und zu schauen, wer mir hilft, gehe ich zu Jesus. Versteht ihr den Vorsatz? Ist doch gut, oder? Besser kann man ihn gibt fast keinen besseren Vorsatz. Wir vergessen das so schnell. Gehen wir zu Jesus. Und ich kann euch sagen, ich habe bis Dienstag oder Mittwoch noch keine Ahnung gehabt, über was ich predigen soll heute. Und was habe ich gemacht? Ich bin zu Jesus. Und er hat mir auf Umwegen den Psalm 121 gezeigt. Und dann wusste ich irgendwie, das ist es jetzt. Zuerst zu Jesus. Zuerst zu Jesus. Das heißt nicht, dass wir uns gegenseitig nicht helfen können. Aber vielleicht, wenn du zu Jesus gehst, sagt er dir vielleicht, frag mal den. Oder er schenkt dir einen Gedanken. Ich habe viele Gedanken, gerade wenn ich zu Jesus gehe und ihm Dinge erzähle, mit denen ich nicht zurechtkomme. Und vielleicht, oder nicht nur vielleicht, ich bin überzeugt, wir werden mehr erfahren, wie Gott uns leitet und hilft im Leben, wenn wir zu ihm gehen. Wenn wir die Hilfe wirklich bei ihm holen und nicht erst dann, wenn es dann gar nicht mehr geht, dann haben wir dann so eine Notintervention und dann muss dann Gott unbedingt alles grad biegen, sondern wenn wir immer gleich zu Jesus gehen. Vielleicht machst du das ja immer automatisch. Das ist eigentlich zu erwarten von uns Christen. Aber es ist vielleicht gut, dass wir das wieder mal hören. Dass das wirklich der Weg ist. Der Vorsatz für das neue Jahr möchte ich euch ans Herz legen. Ich gehe mit jeder Not, mit jeder Frage, mit jedem Problem zuerst zu Jesus. Ich frage zuerst Jesus. Und dann können wir mit David jubeln. Ich verlasse mich auf deine Liebe. Ich juble über deine Hilfe. Mit meinem Lied will ich dir danken, Herr, weil du so gut zu mir gewesen bist. Ich juble und ihr werdet jubeln, weil ihr erfahren werdet, dass das stimmt. Aber wir erfahren das nur, wenn wir es tun. Nicht, wenn wir davon sprechen. Es nützt nichts, wenn wir davon sprechen, wir sollen zu Jesus gehen und wir gehen nicht. Es nützt nichts. Es nützt nichts, wenn wir sagen, wir sollen zu Jesus gehen und wir wissen genau, wir haben eine Sünde im Leben, die nicht in Ordnung ist. Das nützt nichts. Gott wird sagen, bring doch das in Ordnung. Er schaut in unser Leben, er möchte uns ans Ziel bringen. Und Sünde ist gar kein gutes Ding, um ans Ziel zu kommen. Aber Jesus wird uns helfen, auch als Gemeinde. Und vielleicht müssen wir wieder lernen, viel intensiver mit all den Fragen, auch die ich erwähnt habe, viel intensiver die vor Jesus zu bewegen, diese Sorgen, diese Lasten wirklich ihm geben und sagen, Jesus, wir schaffen es nicht, wir haben nicht die Übersicht. Und wenn ihr noch da in diese Länder geht, immer zu Jesus, immer zu Jesus. Manchmal hilft Gott in Situationen, wo man denkt, das ist jetzt wirklich sehr unwichtig. Wir waren einmal in Ungarn, und zwar als die Grenzen noch zu waren und Dampflokomotiven fuhren, und wir sind da mit so einem Interrail da rumgedüst. Wir sind in den Osten gegangen, weil die Züge sonst überladen waren. Und dann waren wir irgendwo in einem ungarischen Dorf gelandet, in einem Bahnhof ähnlichen Gebilde, also Gebilde ist übertrieben, aber Schienen, da hat das gesehen, dieses Bahnhof. Ein Dorf, das hat keine geteerte Straße gehabt, sondern so Hügel zwischen den Häusern. Also, und da sind wir gesessen und wir wussten nicht mehr weiter. Keine Ahnung, wann der nächste Zug fährt. Ungarisch ist sowieso ein ganz anderer Sprachstamm, da versteht man überhaupt kein Wort. Und dann sind wir hingesessen und haben gebetet, dass uns der Herr weiterhilft. Und wisst ihr, was geschehen ist? Eine Lokomotive fährt vorbei und ruft uns, ob wir mitfahren wollen. Also nicht die Lokomotive hat gerufen, sondern der Lokführer. Ja. Also die Lokomotive hat nicht gesprochen, nicht, dass ich das falsch verstehe. Aber der Lokführer. Dann hat er uns mitgenommen an einen Bahnhof, wo wir uns wieder orientieren konnten. Das will ich nur sagen, wenn ihr unterwegs seid. Auch für solche Dinge zu Jesus. Wir werden jetzt nochmals die Präsentation dieses Psalms ansehen. Und du kannst in dieser Zeit in deinem Herzen diesen Worten innerlich zustimmen, kann sagen, jawohl, meine Hilfe ist beim Herrn. Und du kannst Gott ein Versprechen geben, dass du in diesem Jahr darauf achten willst, dass du zuerst bei ihm Hilfe suchst. Gib das Versprechen nur, wenn du es auch willst. Aber du kannst überhaupt, das gehört so eigentlich zu unserem Alltagsleben als Christen, dass wir zuerst bei Jesus die Hilfe suchen, dass du das in deinem Herzen Jesus nochmal sagst, jawohl, ich will in diesem Jahr besonders darauf achten, dass ich immer zuerst zu dir komme. Und wenn du das in diesem Jahr darauf achtest, dann hast du Ende von diesem Jahr, hat sich das schon so eingespielt, dass du das nächstes Jahr automatisch machst. Das muss man dann gar nicht mehr, muss ich gar nicht mehr darüber predigen. Nur für die, die neu dazugekommen sind. Aber ihr habt das dann intus. Immer zuerst zu Jesus. Also nehmen wir uns nochmal Zeit, diesen Psalm, ich werde ihn nochmals abspielen. Und gebt doch oder entschließt euch immer zuerst zu Jesus.